redet, ist nicht tot.
Willkommen zur September-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich über Wein reden. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Ich finde, dass es fühlt sich nicht an wie September. Dieses Wetter ist irgendwie dermaßen bizarr gut.
Ja.
Dass ich gerade, als ich Dezemberflaschen sagen wollte, dachte, nee, irgendwas. Nee,
ist doch Juli.
Genau, irgendwas ist falsch, irgendwas ist anders.
Ja. Ist auch so. Frag mal die Winzer.
Ja, mein Gott, das dürfte auch ein Jahrhundertjahrgang dann wieder werden, oder? Wie alle drei Jahre.
Ach, nee, die haben jetzt natürlich echt, die müssen sich jetzt sputen. Also das Weinlese ist ja immer so eine Mischung aus Säurewerten und Zuckerwerten und sogenannter physiologischer Reife. Also wenn die Kerne auch reif schmecken und so weiter, das muss ja irgendwie in Einklang gebracht werden. Und jetzt laufen denen natürlich die Zuckerwerte davon, weil jeder Tag, der so heiß ist, lagern die Trauben Zucker ein und dann wird's nachher halt zu süß beziehungsweise zu alkoholisch.
Und okay, dann kriegen wir halt nur Auslesen, das ist doch auch gut.
Aber es ist halt schwierig. Also es ist bis vor ein paar Tagen war alles super und jetzt haben die halt echt Stress, weil die halt gucken müssen, dass sie ihre Trauben reinkriegen, bevor die Säurewerte dann nachher zu gering sind. Ne?
Normalerweise würden die aber noch gar nicht mit dem Lesen anfangen, oder?
Jetzt ist schon immer
so Oktober oder so.
Ja, für Riesling. Für Riesling ist das eher Oktober. Also wenn du an der Mosel Riesling liest, dann ist es meistens Oktober. Mhm. Aber es ändert sich natürlich mit Klimaveränderungen, ändert sich da viel. Ne? Und Cabernet oder so, das ist ja auch eine recht späte Sorte. Ich sag mal, die ganz frühen Sorten, die haben schon vor 3 Wochen etwa angefangen, 2-3 Wochen. Und wenn du für Sektgrundweine liest, Chardonnay oder so, das fängt jetzt auch an, so, kommt auch aufs Anbaugebiet an, ne?
Okay.
Und das Gros ist tatsächlich so Mitte September bis Mitte Oktober, würde ich sagen.
Mhm. Aber, was hätten die denn lieber gehabt? Kälteres Wetter oder?
Ja, so 5 Grad kälter wäre besser, also.
Okay. Aber also sonnig ist auch trotzdem jetzt, sonnig, ne? Also sonnig
wollen trocken, sonnig wollen sie es schon haben. Ja. Da darf auch gerne ein bisschen Wind durchziehen. Regen wäre jetzt noch schlimmer, weil die Trauben natürlich, die sind praktisch prall. Ja. Und wenn da jetzt stärkerer Regen drauf fällt, dann platzen die. Ja, okay. Und dann kommt natürlich direkt die Fäulnis und der Pilz rein. Also das wäre jetzt richtig scheiße.
Aber dagegen könnten die doch abdecken oder nicht? Planen drüber ziehen oder so?
Aber nicht für Regen, also für Hagel vielleicht, aber ich meine, deck mal 20 Hektar Wein ab oder 100 oder 1000, das kriegst du ja kaum hin. Also nee, also es ist schon okay, aber für manche Rebsorten muss man sich halt jetzt sputen.
Okay.
Ja, aber besser so als Regen.
Apropos Rebsorten.
Ja.
Womit fangen wir an?
Mit Gotza. Also wir haben ja heute eine
Gotza.
Also Gotza.
Geiler Name. Gotza.
Ich sag mal so.
Ja.
Gotza. Und der Wein besteht aus den Rebsorten Zitza und Zolikauri, würde ich sagen. Zitza Zolikauri. Mhm. 2017. Ja. Wie draufsteht, ist es ein trockener und filtrierter Weißwein.
Ja. Oh, hübsche Farbe.
Ja.
Sehr schöne Farbe.
Und jetzt müssen wir ja, also wir können einfach mit dem Wein erstmal anfangen und man kann sich einfach mal an diesen Wein gewöhnen, weil das, was wir jetzt in der nächsten Stunde trinken, hat halt recht wenig mit dem zu tun, was wir sonst so trinken.
Okay.
Obwohl ich ja schon sagen würde, dass wir so in manche Ecken auch schon vorgestoßen sind, die jetzt nicht Otto Normalverbraucher als Wein zu sich nimmt. Aber das hier ist halt schon nochmal eine andere Geschichte, weil es halt sozusagen so ein bisschen sowas widerspiegelt wie die Urform des Weinmachens.
Das heißt in Georgien, also weil wir trinken heute Abend Georgien leer, in Georgien haben sie angefangen, also da kommt der Wein her?
Ja, das kann man heute nicht mehr genau sagen, wo genau der Wein herkommt, aber Georgien gehört definitiv zu den ältesten Weinkulturlandschaften. Ja, also Wein ist ja eine, also es gab ja Wildreben und es gibt immer noch Wildreben. Und aus diesen Wildreben hat man ja irgendwann angefangen, Kulturreben zu züchten. Mhm. Aus diesen Reben halt etwas zu machen.
Ja.
Das, was man wahrscheinlich als erstes aus Trauben gemacht hat, ist sowas, was man in der Türkei heute noch hat und vielleicht auch in Georgien, weiß ich nicht. Das ist sowas wie Pekmesh. Das ist so ein süße, ja, so eine süße Masse, die man kauen kann. Also also ein Trauben, im Prinzip so eine Traubenzuckermasse.
Ich muss dich gerade mal unterbrechen. Der Michael schreibt gerade in den Chat, Mist direkt Kork. Soltan, der den Wein, also von dem wir den Wein gekriegt haben, hat mir gesagt, wenn man den aufmacht, die meisten denken, der hätte Kork. Aber der hat keinen Kork. ich glaube, das ist dieser Gotzer gewesen, von dem er das gesagt hat.
Ich hätte jetzt also gedacht, das wäre bei dem mit Zwane.
Kann auch sein, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Weil da hatte ich den Eindruck von unreifen Walnüssen vorhin, als ich den in die Karaffe geschüttet habe.
Okay. Also er meinte, bei einem, da gäbe es ein Korkproblem. Ja. Der hätte keinen
Kork. Die Idee von Kork, ja.
Genau.
Aber es heißt natürlich nicht, dass der Wein nicht Kork haben könnte, weil der ein Korkverschluss drauf ist.
Ja.
Aber ich habe jetzt hier nicht den Geruch von Kork in der Nase. Ich habe eigentlich eher den Geruch von belgischem Sauerbier in der Nase, würde ich sagen. Also so ein bisschen sowas milchsauer vergoren ist. Aber nochmal ganz kurz zurück. Also was heißt kurz? Aber wir müssen für georgische Weine doch einen recht weiten Schwenker machen. Also das, was wahrscheinlich aus Trauben als erstes entstanden ist, sind solche Dicksäfte, die dann eingekocht und eingetrocknet wurden. Und irgendwann hat man aber auch angefangen, eben Wein daraus zu machen. Aus den Trauben, weil man halt gemerkt hat, dass Trauben, wenn die aufplatzen, natürlich anfängt der Zucker zu vergären und dann kommt halt Alkohol und wenn man das dann, wenn man da dann reinbeißt und mehr davon nimmt, dann kriegt man halt einen
Schwips.
Genau. Und das fanden die natürlich damals schon geil. Und das hat sich im Laufe der Zeit auch nicht verändert. Und dann haben sie natürlich versucht, das Ganze zu kultivieren. Und das war nicht so einfach, weil halt der Wein ja das Problem hat oder die Trauben das Problem haben, wenn die eben zu Wein vergären, dass sie schnell umkippen sozusagen, ne? Also dass sie oxidieren oder dass sie dass irgendwelche fiesen Hefestämme da reinkommen und so weiter und so fort. Und dann hat man irgendwann eben angefangen, Behältnisse zu brennen, also als man dann soweit war, das machen zu können. Und aus diesen, also die ursprünglichen Tonbehältnisse sind solche wie die sogenannten Quevris, wie es sie in Georgien gibt. Also wir nennen sie ja gerne Amphoren. Die Georgier nennen sie nicht gerne Amphoren, weil Amphoren für sie einfach diese schlankeren Behältnisse,
das Garum transportiert
haben. Womit die Römer oder die Griechen vielleicht schon angefangen haben. Ja. Diese Quevris hier aus Georgien sind haben eben andere Formen und sind auch oft größer, also die sind ja so groß, dass da auch ein paar tausend Liter reinpassen und man auch selber reinsteigen kann nachher, um diese Quevris dann auch zum Beispiel zu säubern. Mhm. Ne? Genau. Und das Ganze hat irgendwann vor 7000 Jahren etwa angefangen. Ist lange her. Also vor 5000 Jahren, da ist man sich sicher, dass schon Reben kultiviert wurden, um Wein herzustellen. Aber man hat Fundstücke rund um das Schwarzmeer, also Georgien, Türkei, Aserbaidschan, Armenien, diese ganze Ecke da, wo Fundstücke von Behältnissen, wo auf jeden Fall Trauben drin gewesen sind, weil man Traubenkerne gefunden hat. Aber darauf kann man nicht unbedingt schließen, dass auch schon Wein da drin verarbeitet wurde, sondern im Zweifelsfall eben auch dieser Dicksaft. Ne? Ja. Aber bei 5000 Jahren ist man sich ziemlich sicher. Und seit dieser Zeit gibt's das Weinmachen eben auch in Georgien. So. Und dann haben die in Georgien sehr lange eben in diesen Quevris, wie das dann genau geht, können wir nachher noch sagen, aber in diesen Quevris Wein gemacht. Eigentlich bis zur Zeit der UdSSR und dann hat man während Georgien eben Sowjetrepublik war, hat man dann den ganzen Scheiß sozusagen mit den Quevris sein lassen und hat halt modernen Weinbau betrieben und hat sich auch andere Rebsorten dann ins Land geholt.
Sind die bekloppt? Ja, klar waren die bekloppt, ja, blöde Frage. Eben.
Ja, die haben ja keinen Sinn für althergebrachte Traditionen gehabt. Ja, ja. Und der große, also das Schöne an einer der schönen Sachen an Georgien ist halt, dass die unglaublich viele autochthone Rebsorten haben. Also man spricht von 500, aber man hat mittlerweile auch schon immer wieder mehr gefunden. Die findet man immer noch einfach in der Landschaft sozusagen. Also es können auch 600-700 Rebsorten sein, die im Prinzip nur in Georgien vorkommen. Und die Russen, die haben dann sozusagen in der Besatzung, haben die halt Merlot und weiß ich nicht was geholt und haben dann sozusagen einen Kolchosenanbau betrieben. 125.000 Hektar in einem recht kleinen Land. Mehr als wir in Deutschland haben, genau. Heute sind es noch so, ich glaube, um die 45.000 Hektar. Ist halt so sozusagen in gewissem Maße gesund geschrumpft, aber
ja, das ist Witzige gut. Ist halt. Das ist gut oder ist das schlecht? Also könnte man das auch wieder, wie nennt man das, wieder aufforsten?
Nö, ich glaube, 125.000 Hektar war einfach viel zu viel. Also okay. Das ist ziemlich verrückt, weil auch in Rumänien zum Beispiel oder in der Republik Moldau, die ja noch viel kleiner ist, haben die, glaube ich, auch 120.000, 130.000 Hektar, wenn nicht mehr gehabt. Puh. Also ja, also die müssen schon extrem viel Wein produziert haben in der UdSSR. In diesen ganzen Ländern, eben gerade auch um das Schwarzmeer herum. Und insofern ist das schon eher so eine Gesundschrumpfung.
Unser Lieferant ist übrigens auch im Chat und schreibt gerade, 525 ja. autochthone Rebsorten gibt es da zurzeit. Alter Vater, genau. Da will also man eigentlich will man von jedem eine Flasche haben.
Naja, du kannst zum Beispiel, also wenn du hast ja, glaube ich, auch mal eine Flasche von Pheasant Tears, den Polyphony geschenkt bekommen.
Ja.
Und in dem Polyphony sind ja schon allein 417 Rebsorten drin.
Ja, darum hat er so komisch geschmeckt. Der war kaputt, den ich da geschenkt gekriegt habe, leider.
Aber ja, das habe ich auch gehört. Ich habe meine noch gar nicht aufgemacht, aber ich habe noch ein paar andere aus einer anderen Quelle.
Na, ich hatte auch von Pheasant Tears den mit Zwane. Den fand ich auch sehr geil. Und dann habe ich auch noch mal zwei andere, glaube ich, von ihm bestellt. Mhm. Und die fand ich aber tendenziell furchtbar. Also das hat überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen.
Ja. Gut. Dann können wir ja mit dem ersten Wein mal anfangen, ob der deinen Geschmack eher trifft. Genau, Gotza.
Der Geruch ist schon mal super. Ich weiß nicht, wonach er riecht, aber er riecht super. Der stinkt ein bisschen, das finde ich schon mal gut.
Ja. Also das ist eben ein Wein, der sozusagen traditionell in diesen großen Tongefäßen, in diesen Quevris eben vergoren und ausgebaut wurde. Also man kann sich das im Prinzip so vorstellen, eben dass die Trauben schon gepresst werden oder angepresst werden, aber im Prinzip schon gepresst werden. Und der Most und der Trester mit dem Saft zusammen in diese vergrabenen, das sind ja Amphoren, die vergraben werden in der Erde, da reinkommt, sodass eben sozusagen oben nur noch der offene Rand rausschaut. Und der dann eben sagen wir mal, über mehrere Wochen hinweg vergärt. In dem Falle waren es 2 Monate. Mhm. Ja, und die haben im Prinzip, haben die dann so Konstruktionen dort, womit die den Trester-Hut, der immer eigentlich nach oben geht, so ein bisschen auch im Wein selber halten. Also sozusagen untergetaucht halten.
Machen die da Steine drauf oder wie?
Nee, die haben so ein Geflecht aus, keine Ahnung, aus Ästen im Prinzip.
Reisig.
Also traditionell, ja, Esche, Haselnussäste und so weiter. Und damit stoßen die den sogenannten Tresterkuchen unter, der ja auch bei Rotwein, wenn du das schon mal gesehen hast, bei der Vergärung immer wieder nach oben kommt, weil die Gase ja von unten nach oben gehen. Und die halten den Tresterkuchen sozusagen in dem Most und die Gase gehen aber natürlich raus über diese, in dem Fall jetzt über die 2 Monate. Und wenn die Vergärung dann abgeschlossen ist, dann bleibt das alles drin und dann wird die Quevri eben versiegelt von oben. Und dann bleibt der Wein halt.
Wieder mal Wein eingeatmet, aber naja.
Dann bleibt der Wein in diesen Quevris, in diesem Fall jetzt 16 Monate lang.
Das. Wonach riecht der? Ich weiß nicht, wonach der riecht. So ein bisschen Feuerstein, aber.
Also ich finde, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen darauf eingeschossen, dass er nach belgischem Sauerbier riecht.
Okay. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, so, ja.
Also es ist dieses...
Wenn man es weiß, riecht man es, ja, ja.
Es ist dieses milchsauer vergoren, ja, ne, was ja. du ja auch teilweise hast in der Berliner Weiße, in der traditionellen.
Ja.
Oder eben zum Beispiel auch in einem Rottrunk, Kanne Brottrunk oder
das
sowas.
Habe ich noch nie getrunken. Ich finde die Vorstellung ganz schrecklich.
Ja. Und ich finde, dann hat er so Teearomen mit drin, ja. hat recht viele Kräuter mit drin.
Mhm. Aber irgendwie überhaupt kein Obst. Also ich rieche kein Obst.
Nö. Aber das ist auch keine. Also ich finde, Weine aus den Quävris sind selten Weine, die wirklich so nach Obst riechen, wie wir das kennen. Also das ist schon mal so, dass da so auch im Prinzip so ein angedötschter Apfel oder Birnen mit drin sind oder also diese leicht oxidativen Noten. Ne? Also diese Weine haben ja schon einfach was Oxidatives auch. Ne? Und dass du halt so schon auch so zitrische Noten mit drin hast oder ja, Grapefruit, Zitrus, finde ich jetzt hier auch nicht so stark. Aber also ich finde, der ist eigentlich eher so in der Bietigheim trinkt, sagt unsere Richter, nach Kanal.
Kanal, auch geil.
Nach Kanal. Das ist Bratapfelnote kommt im Chat, Most.
Bratapfel, Most habe ich so überhaupt nicht, aber gut.
Pflaumenwein vom Chinesen.
Das ist die Frage, was sie für einen Kanal haben. Also hier in Berlin riecht der Kanal anders.
Mhm.
Und die Kanalisation erst recht.
So. Finde ich auch, aber ich finde es schon sehr ungewöhnlich. Für einen Weintrinker durchaus einen sehr ungewöhnlichen Geruch.
Es ist ein wirklich sehr, sehr leckerer Wein. Mm. Mm. Der hat tatsächlich was. Natürlich auch nur, weil du es schon gesagt hast, aber ich finde, der hat was Archaisches. Wie du sagtest, da kommt der Wein her, da ist der Ursprung des Weins und das schmeckt so. Das schmeckt nach dem Ursprung des Weins. Ich kann das nicht anders beschreiben, das ist...
es hat sowas Nacktes.
Ja, sowas, ja. Was Rohes, Unverarbeitetes ja. und das ist super, ich finde das total geil. Der schmeckt halt nach Wein, aber der schmeckt halt nicht so weinig.
Mhm.
Ja. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, Noten von irgendwas sicherlich, aber mein Gaumen ist ja eh nicht so gut trainiert. Aber ich finde das gerade sehr beeindruckend, ehrlich gesagt.
Okay.
Also in seiner es ist ja noch nicht mal schlicht.
Nee, ist bestimmt nicht schlicht. Ich muss mich da noch ein bisschen durchkämpfen durch den Wein, muss ich sagen. Ich habe den Zugang da noch nicht so richtig gefunden.
Der hat so auch sowas, sagt der Chat auch, was Erdiges finde ich da auch. Also vor allen Dingen so am unteren Gaumen.
Ja.
Und ich.
Also ich bleib am Gaumen auch wiederum bei dieser leichten Milchsäure-Vergärungsnote, also diesem Sauerbier-Brett-Anonymitze-Geschmack sozusagen. Also diese Sauerbiere, die sind ja auch ultra trocken, das finde ich hier auch. Ne?
Irgendwas Nadelholziges hat der am Gaumen auch.
Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. Also fast auch so ein bisschen was von Harz, natürlich in diese griechische Harzweinrichtung geht, aber Harz, genau.
Dialog im Erdkundeunterricht, das muss ungefähr so eine 11 gewesen sein oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie der Lehrer hieß, aber
ich komme gerade auch nicht auf seinen Namen.
Wacho hieß, war das Wacho? Wacho? Ja. Der war schon Wacho. Ein bisschen genervt, weil wir alle irgendwie nicht die richtigen Antworten gegeben haben. Und dann fragt er so in die Runde, so, und was ist auf dem Harz? Und Christoph ruft in die Klasse, Bäume. Und dann sagt er, und was ist auf den Bäumen? Und Christoph ruft, Harz. War ein geiler Lacher damals, habe ich nicht vergessen. Ja, eine der ganz wenigen Sachen, die ich nicht vergessen habe aus der Schule.
Ja, geht mir genauso.
Aber wie ich so gerade erzähle, fällt mir auf, man muss dabei gewesen sein.
Mhm. Naja. Ich glaube auch, ja.
Wir werden alt. Okay, der Chat das erste Mal, dass ich im Wein Bonawachs oder Linoleum schmecke. Geil. Der ist insgesamt geil. Ich finde, an dem Wein stört mich überhaupt nichts. Da könnte ich mehrere Flaschen von trinken. Das ist echt geil. Und der ist auch nicht so, ich bleib irgendwie immer auf so einer Metaebene gerade, aber der ist nicht so aufdringlich, der ist nicht so üppig, der verlangt nicht zu viel von mir, obwohl der sehr außergewöhnlich ist. Mhm. Also normalerweise, wenn ich was Außergewöhnliches im Glas habe, dann muss ich da lange drüber nachdenken. Das ist hier, der ist, mir fehlen ein paar Worte, um das zu beschreiben. Das ist, ja.
Finde ich super.
Zieht extrem die Fruchtfliegen an, lese ich im Chat.
Okay. Nee, finde ich schön, weil ich hatte so ein bisschen Bedenken. Mir persönlich gefällt der nicht so gut, muss ich sagen.
Aha.
Ich finde ihn, ich finde ihn irgendwie zu karg. Ich fühle mich von ihm nicht so richtig eingeladen, ehrlich gesagt. Ich finde
genau
ein bisschen abweisend.
Ich mag das ja. Ich mag ja auch Norwegen sehr.
Mhm.
Den kann man in Norwegen trinken. Ich glaube, ich kaufe mir davon mal noch eine Flasche und wenn ich irgendwann mal meinen Bus haben sollte, fahre ich nach Norwegen, setze mich dahin irgendwo an Fjord, gucke raus auf die Karkade und trinke diesen Wein. Und dann, das passt super. Ich finde den toll. Das Einzige, was ich, dem fehlt ein bisschen Länge. Der ist recht schnell, nein, eigentlich nicht.
Nee, das finde ich jetzt,
nee,
das
finde ich
zum Beispiel gar nicht.
Ich rede Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Nee, der ist ja immer noch da. Super, auch dieses bisschen Bittere hinten im hinteren Gaumen. Toll. Hm.
Genau, Möbius sagt, der fühlt sich ein wenig wie Ton auf der Zunge an. Und
ja,
das finde ich auch absolut und das mag ich auch an diesen Weinen so gerne.
Also ich mag das aber nicht sagen, weil ich ja weiß, dass der aus dem Tongefäß kommt. Und ich
Aber man kommt eigentlich nicht drum rum. Ich finde, das Erstaunliche ist ja, also erstmal ist es ja bei diesen Quäfries eigentlich so, dass die im Wesentlichen eigentlich mit Bienenwachs ausgekleidet sind.
Ja.
Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Tinayas aus Spanien, also spanischen Kelleramphoren, die sind so gebrannt, dass die den Wein nicht durchlassen würden. Deswegen sind die von innen nicht gewachst, aber diese hier normalerweise schon. Und aber tatsächlich habe ich auch ganz häufig das Gefühl bei Weinen, die eben aus Quäfries oder Amphoren kommen, dass sie so eine Textur haben.
Rauheit.
Im Raum, und zwar so eine feine Rauheit, wie ich sie tatsächlich in dieser Form nur von gebranntem Ton kenne.
Genau, ist als würde man ein Tongefäß ablecken. Ja.
Genau.
Das hatten wir ja auch schon
faszinierend.
Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen,
der hieß
Exedra.
Genau, der spanische Rotwein.
Genau, der kam auch aus der Amphore. Und da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der irgendwie so eine Tonnote hat. Aber ich weigere mich, das anzunehmen, dass er diese Tonnote hat.
Du bildest dir das ein.
Genau, weil ich weiß, dass der das hat. Und mein Gehirn, ich unterstelle meinem Gehirn, dass
kann
es das
daraus macht.
Eigentlich müsste man solche Weine mal irgendwie blind hinstellen. Einfach mal drei Amphorenweine oder wie heißt das? Also Tongefäßweine hinstellen und sagen, was haben diese drei Weine gemeinsam? Hm.
Und dann wobei wir es im Prinzip dann auch schon wissen.
Chat.
Ja.
Wie ein leichter, trockener Calvados. So. Exakt.
Was ja ähnlich ist wie ein trockener Cidre, also wirklich trockener Cidre. Es hat halt diese Weine, finde ich auch, diese maischevergorenen Weine im Allgemeinen, also sehr häufig und dann nochmal die Amphoren vergorenen Weine, finde ich auch, haben häufig etwas von diesem mürben vergorenen Apfel, wie Calvados das hat, wie ganz trockene Cidre das haben, finde ich auch. Und ich finde auch, dass die Weine der jetzt nicht ganz so, aber insgesamt doch sehr häufig auch was Hopfiges haben. Mhm. Wenn ich hier, wie schon gesagt, eher bei der Gose oder beim Göse
Landig. Also Sauerbier. Geht weg wie Sauerbier, der Wein. Zischt wie Sauerbier.
Ja, genau.
Ich muss jetzt aufpassen, ich habe heute zu wenig gegessen und ich bin hier gerade schon irgendwie im Warenkorb am Füllen. Ich muss da echt vorsichtig sein.
Genau.
Ja, fein.
Genau, Gutzer Family Wines, genau. Anfang 20. Jahrhundert gegründet. Ja.
Bist du noch da oder bist du gerade umgefallen?
Ja, nee, okay, ich bin noch da. Ich musste noch mal irgendwie was nachlesen. Aber eigentlich ist es, kann man, glaube ich, so grundsätzlich sagen, dass die Weingüter so alle miteinander oder nacheinander sich so vor 20 Jahren etwa so auch so ein bisschen gefunden haben. Mhm. Also ich meine, Georgien war ja eben dadurch, dass sie Teil der Sowjetunion waren, eben sozusagen auch gezwungen, diese andere Form von Weinbau zu betreiben. Und dann kamen irgendwann die Ersten, kamen sozusagen wieder auf die Idee, eben in traditioneller Weise Wein zu produzieren. Unter anderem, glaube ich, der Schwiegervater vom Sultan, von dem wir die Weine haben.
Ja.
Der hat ja eine Frau aus Georgien und deren Vater eben gehört, glaube ich, mit zu den Wiederentdeckern oder Wiedergründern sozusagen dieser Weinkultur.
Ja.
Und witzigerweise eben auch wer ja auch mit dabei war, war eben dieser John Würdeman, der ja zusammen mit dem Georgier Gela Patalishvili das Weingut Pheasants Tears eben gegründet hat. Ne, der kommt ja aus den USA, ist irgendwie so ein anarchistischer Künstler und ist da eben hingekommen, noch recht jung, hat, glaube ich, eine Frau da auch kennengelernt, geheiratet und so weiter und hat dann eben ist dann auf diese Weine abgefahren, dann haben die eben zusammen auch dieses Weingut gegründet, was, glaube ich, hier jetzt in den USA und auch in Westeuropa jetzt, glaube ich, das erste war, was man so wahrgenommen hat und auch mit das erste war, dessen Weine man überhaupt in Deutschland auch kaufen konnte, so hier und da mal, ne? Mhm. Genau. Und dass man jetzt so langsam an mehr Weine kommt, ist ja auch recht neu. Und und dann gab es eben ja auch Winzer aus dem Collio, aus dem sozusagen von der aus dem Friaul von der italienisch-slowenischen Grenze, die sozusagen genau um diese Zeit, so Ende der 1990er Jahre, aufmerksam geworden sind auf diese Quellfries aus Georgien und tatsächlich auch damals schon versucht haben, Quellfries zu kaufen. Das muss total abenteuerlich gewesen sein. Diese großen, diese teilweise ja riesigen Krüge sozusagen
überhaupt
nach Italien. Genau, ja. Das haben die auch gemacht und dann haben die, glaube ich, am Anfang sozusagen von 10 Quervrisen dann 2 heil im Collio angekommen. Ja, das haben die mehrfach gemacht, bis sie dann irgendwie, also die Namen sind Josko Grafner und Stanislav Radikon. Das sind die oder Stanko Radikon, das sind die ersten, die dann eigentlich in Westeuropa darauf aufmerksam geworden sind, versucht haben, ähnliche Weine auch eben bei uns sozusagen in unserem Kulturkreis, sage ich jetzt mal, zu machen. Mhm. Was auch eigentlich eine hanebüchene Geschichte ist, weil die halt sozusagen ihre Quellwies vergraben haben und von einem Jahr auf den anderen, das waren sehr erfolgreiche Winzer, sehr berühmte Winzer auch, von einem aufs andere Jahr eigentlich ihren kompletten Stil umgestellt haben. Stell dir vor, du machst so mehr oder weniger stromlinienförmige Weine im Friaul, ja, Sauvignon Blanc und so weiter und dann im nächsten Jahr baust du die halt in der Amphora aus, ja.
Ja.
Das haben die aber gemacht und haben irgendwie 90% ihrer
Kunden verloren.
Kundschaft verloren. Die Kritiker haben die Weine zurückgeschickt wegen fehlerhaft und so. Und ne, so ist ja auch nachvollziehbar, weil wir haben diese Weine ja auch nicht gekannt und die waren ja auch ähnlich wild vielleicht und ungezügelt wie das, was wir jetzt auch im Glas haben. Aber so ist zumindest so sind so erste Ideen von Georgien sozusagen irgendwie dann auch nach Europa, nach Westeuropa durchgesickert. Ne? Und dann kam natürlich in Georgien noch hinzu, dass die politische Lage einfach auch schwierig ist.
Ja. Wollen wir nicht eigentlich den nächsten?
Zweiter Wein, okay. Mhm. Entschuldigung. Ja,
ich wollte nur fragen.
Genau.
Was gibt's denn?
Nee, ist ja auch richtig. Mezzwane. Okay. Alvani Mezzwane. Ist der zweite Wein. Das ist jetzt der, den ich dekantiert habe. Und von dem ich eben auch tatsächlich
dekantiert habe
am Anfang.
Ich nicht, aber gut.
Okay. Ja, am Anfang die Idee hatte, da könnte. Ja. Bei dem hatte ich am Anfang die Idee, da das könnte Kork sein oder Sultan hatte das ja schon gesagt, da ist einer dabei, der eben so ein bisschen nach diesen, nach diesen nach diesen grünen Walnussnoten oder so riecht, die man gerne mal beim Kork hat.
Oh, ist das ein Geruch. Boah. Ein Glück erkenne ich Kork nicht, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich darüber nachdenken, dass der eventuell, dass das Kork, aber pff. Boah, das ist auch wieder so. Das gehört wieder nirgendwo hin, ne?
Nee, so gar nicht.
Irgendwas Dunkles, Schokoladiges? Was ist denn das für ein Gewürz? Ist das Zimt? Nee, ist nicht Nelke. Nee. Nee, da ist irgendein Gewürz ist da so im Vordergrund. Was ist denn das?
Also wenn, dann würde ich fast sagen, es ist ein schwarzer Kardamom, aber.
Gut, so, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, wie schwarzer Kardamom. Okay, was Seifiges? Ja, könnte Kardamom sein, ja. Auch wieder Tee, was du vorhin sagtest. Ein schwarzer Tee, aber was ist denn da noch? Haha, das ist schon echt interessante Sendung, die wir hier heute machen. Mhm. Also da ist ein Tee, also irgendein Tee ist das, irgendwie sowas, also so ein stark verdünnter Earl Grey oder so, weißt du, irgendwie, also so ein Tee mit irgendeinem Zitrushauch, also aber.
Ja, ich finde, es ist
schwarzer Tee mit Zitrone, aber das wird so überlagert von diese,
aber es ist eigentlich nicht die Earl Grey Zitrus-Variante, finde ich.
Nee, darum sage ich eher schwarzer stark, Tee, ne? Schwarzer Tee mit Zitrone. Mhm. Und da ist aber irgendwas noch im Vordergrund. Was ist ein Gewürz?
Herr Joltan sagte, es wäre grüner Apfel, aber ich bin nicht so überzeugt von grünem Apfel.
Nee, grüner
also,
Apfel.
Das hat schon auch eine apfelige Note, aber also diesen knackigen grünen Apfel finde ich jetzt hier nicht unbedingt.
Das riecht sehr, sehr geil und so, das riecht so anders gerade. Das ist echt irre. Einigen wir uns auf anders.
Michael sagt eher gelber Apfel mit Tee, ja. Gelber Apfel ich auch mit eigentlich. Tee. Und der Tee ist auch, ich finde, der hat schon, also wenn ich auf grün komme, dann komme ich eigentlich eher auf grünen Tee.
Ehrlich?
Als auf grünen Apfel.
Mhm. Nee, dafür ist das zu. Nee.
Grüntee-Eis.
Ich habe jetzt Quatsch. Das ist jetzt irgendwie, das ist der größte Frevel, den man jetzt überhaupt nur bringen kann. Erinnerst du dich an Westcliff Zitronenteegetränk? Das war dieses Granulat, das es im Aldi gab in unserer
Kindheit. Ah, ja. Also der Ersatz von Nestlé-Tee, Eistee. Mhm.
Genau. Mhm. Dieser Geruch. Wie immer
im Westen. Kader sagt Retterspitz.
Retterspitz?
Ja.
Was soll das denn sein? Naja. Retterspitz habe ich noch nie gehört.
Das ist, so
das ist dann so. Kaum so. Frage im Chat. Gibt's das Granulat nicht mehr?
Das Retterspitz, das hatten wir früher mal. Das hat man irgendwie äußerlich aufgetragen.
Oh Gott. Zugsalbe, meinst du?
Nee. Zugsalbe zieht ja raus. Nee, Retterspitz war, wenn du irgendwie aufs Knie gefallen bist oder so. Und du hast so einen Umschlag bekommen damit.
Wir waren arm. Bei mir ist immer nur drauf gepustet worden.
Ach so.
Je länger der im Glas ist.
Quitte finde ich auch.
Quitte, schön. Ja, hat, genau. Je länger
aber es ist noch so eine unreife Quitte, ja, finde ich. Die ist noch so fast grün.
Je länger der im Glas ist und ich hätte ihn dekantieren sollen, habe ich nicht gekonnt, weil ich keine Zeit hatte. Aber je mehr Luft der kriegt, desto mehr kommt diese Quitte. Aber unreife Quitte, das Problem ist, eine unreife Quitte ist nicht süß. Eigentlich ist es eine süße, unreife Quitte, was ich da rieche.
Okay.
Aber eben auch kein Apfel. Ist lange her.
Okay, finde ich schon super spannend.
Super, ja, völlig. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich traue mich überhaupt nicht zu trinken.
Der Wein hat tatsächlich ziemlich lange gebraucht, um durchzugehen. Es waren 6 Monate. Mhm. Und dann lag er eben insgesamt 1,5 Jahre in der im Quervrie.
Der muss dekantiert werden. Der hat zu viel Pelz. Andererseits passt das halt auch zu diesem Teegrund, der da irgendwie.
Finde ich auch. Ja. Und wenn ich das richtig abgespeichert habe, dann ist der Alexi Zikelischwili, der den Wein gemacht hat, der glaube ich auch der, der das auch schon mit am längsten macht.
Oh, ich bin so gespannt, wie der in 2 Tagen schmeckt.
Ja, bin auch nochmal spannend. Also der entwickelt sich schon sehr spannend, finde ich. Weil als ich den vor einer Stunde probiert habe, da habe ich noch mehr Probleme gehabt damit als jetzt. Jetzt finde ich ihn deutlich spannender.
So, mittlerweile gibt der Chat auch bekannt, was Retterspitz ist. Gereinigtes Wasser, Thymianöl, Orangenöl, Zitronenöl, Weinsäure, Zitronensäure, Monohydrat, Alaun, Hühnerei denaturiert, gehärtet keimfrei, medizinische Seife und Ethanol. Joa. Kann ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen.
Vielleicht ist es das Alaun. Ja.
Aber und jetzt aber auch wieder, der ist sehr, sehr, sehr anders, der Wein. Aber ich finde den überhaupt nicht überfordernd. Also oft hast du ja, wenn dann so...
Nö, überfordernd finde ich den auch nicht.
Oft hast du dann so, hier, Naturwein, trink mal und dann trinkst du davon und denkst, ich weiß ja nicht, was ist denn das und so. Also, und das ist hier überhaupt nicht der... Ja.
Also... Ich habe auch bei dem Wein wieder so ein bisschen das Problem, dass ich ihn nicht wirklich einladend finde. Ich finde ihn hinten raus ein bisschen zu bitter. Mhm. Und fast halt so ein bisschen medizinal. Ne? Also ja. Das, da zahlt wahrscheinlich auch der Retterspitz drauf ein. das kann man ja mögen oder nicht.
Die medizinische Seife im Retterspitz.
ich finde es einfach ein bisschen anstrengend. Also ich finde den Wein persönlich nicht so richtig entspannt, ehrlich gesagt.
Verstehe. Ich finde das ja, ich mag das ja. Ich mag ja irgendwie nicht entspannt zu werden. Noch eine Nachricht
ist ja auch
aus dem
gut.
Chat.
Also es ist,
der macht aus dem Chat, denn der macht komplett was anderes, wenn man dabei isst, schreibt Annalena. Ich habe hier nur ein Stück Schwarzbrot mit Butter. Hätte ich jetzt auch gerne.
Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man eigentlich auch noch reden soll.
Ja. Obwohl, es ist ein Podcast, da kannst du alles machen. Alles. Hm. Hinterher kriegst du Shitstorm, aber eigentlich kannst du alles machen.
Aber das ist tatsächlich ja auch... Ich nehme jetzt mal ein paar Salzmandeln.
Du hast es gut.
Ich glaube, also die Erfahrung, die ich jetzt mit georgischem Wein gemacht habe, ist eigentlich auch die, dass man diese Weine einfach zum Essen trinkt. Es gibt ja Weine, die wirklich... die man einfach auch so vor sich hinsüffeln kann, aber ja. Das sind keine Weine, finde ich. Also für mich, zumindest für mich nicht, die ich jetzt, also wo ich mir jetzt einfach mal mit Lust und Laune eine Flasche aufmachen würde und die einfach mal wegtrinke. Ja,
ja nee, das stimmt, ja.
Also ich habe...
Ja, das hast du jetzt von den Salzmandeln, Freundchen.
Genau, das habe ich jetzt davon und ihr auch übrigens. ich habe vorhin noch einen Wein getrunken vom Andreas Schumann, vom Weingut Odenstal. Entschuldigung. von Weingut Odenstal, der Scheiße geht nicht mit.
Ich habe jetzt ein bisschen Mandeln. Die Hoffnung, ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass Christoph während der laufenden Sendung erstickt, weil dann hört ich niemals traut, so jemand mehr was anderes als Vrind, weil könnte ja jemand sterben. Jetzt geht er. Ja, was soll ich jetzt sagen? Okay, ich guck mal in den Chat. Im Chat vorhanden, ich weiß gar nicht, ob ich es eben gesagt habe, Soltan hängt auch im Chat rum. Soltan ist der Händler, von dem wir den Wein haben und der schreibt auch gerade, ich sage doch, ihr sollt bei diesen Weinen was dazu essen. Ja.
Ja, ist ja auch schön, aber das funktioniert halt nicht, wenn man eine Sendung macht und naja, wie man das jetzt bei mir auch merkt.
Pizza, genau. Ich habe noch Pizza im Tiefkühlschrank, da könnte ich jetzt, aber gut. Müsste ich halt eine halbe Stunde weg.
So, jetzt geht's langsam wieder.
Was ist denn georgisches Essen?
Das müsstest du jetzt den Scholtern fragen, weil damit kenne ich mich einfach nicht so gut aus, tatsächlich.
Alles klar.
Ich bin ja auch noch nie da gewesen. Ich würde total gerne mal nach Georgien. Also die Georgier gelten ja als ein wirklich total offenes Volk, ein sehr gastfreundliches Volk. Die haben halt sozusagen ja das Problem, dass einfach die politischen Verhältnisse da nicht besonders stabil sind. Mhm. Und das Land insgesamt entsprechend arm ist. Aber so alles, was ich gelesen habe in den letzten Jahren eigentlich über Georgien und die Hauptstadt, also Tiflis, ist einfach, dass man da mal hin will. Ne?
Ja.
Und
es ist halt auch arschweit weg. Ne? Also ja, man muss halt fliegen.
Ja, man muss halt fliegen. Genau. Ja. Genau. Also es gibt halt viel mit Fleisch, es gibt viel auch mit durchaus mit Innereien, es gibt viel wie nennt man das? Also so verschiedenste Vorspeisen oder so, wie man das auch aus dem so ein bisschen vielleicht aus dem arabischen Raum kennt, also Mäse sozusagen, kalte Sachen, ganz viel mit Granatäpfeln, recht viel mit Knoblauch, ich glaube auch tatsächlich recht viel mit Kardamom zum Beispiel, was ja auch so irgendwie in die Richtung geht. Ist ja auch, ich meine, ist ja ein Nachbarland von der Türkei, also dieser, ich denke mal, dass es auch so ein aromatischer Raum in gewissem Maße ist. Ne?
Viele Speisen mit Walnuss, schreibt Soltan oder
Scholtern? Ah ja, Walnuss.
Du hast gerade Scholtern gesagt, spricht man das Scholtern aus?
Ich glaube schon.
Okay,
ja,
wusste ich auch nicht.
Zumindest bilde ich mir das ein. Ja.
Er schreibt, viele Speisen mit Walnuss, viele Kräuter, für Veganer durchaus ein Paradies. Aber auch deftige Speisen.
Mhm. Ja. Ja. Diese ganzen, letztlich die Weine, die, also gerade jetzt Weißweine, die Maische vergoren sind, die aus Amphoren kommen oder Quellbris, sind eigentlich super Speisebegleiter. Eigentlich sind die eben dazu gemacht. Also das ist ja auch mit, ich sag mal jetzt mit deutschen oder österreichischen Orangeweinen so. Die wenigsten trinkt man einfach nur so mal nebenbei. Ne?
Außer man heißt schon sogar klein, ja, aber ja.
Ja, aber tatsächlich, also sie, und vor allen Dingen funktionieren sie halt. Ich sag mal, sie sind halt sehr dienliche Speisebegleiter, weil sie halt zu allen möglichen Speisen passen. Also ich finde, sie passen sich sehr gut an. Also gerade bei Speisen mit verschiedenen Fettgehalten. Also die kommen sehr gut mit sehr unterschiedlichen Fettgehalten mit. Ja. Mhm. Also
kann ich mir gut vorstellen.
Das macht sie halt zu echt guten Allroundern.
Apropos Essen.
Ja.
Mensch, wir hatten doch die Angewohnheit, als wir noch regelmäßig Restaurantbesuche durchgeführt haben, Restaurants zu empfehlen, wenn wir die gut fanden. Ich war tatsächlich in einem Restaurant essen letztes Wochenende und zwar im Moment geht ja das ist das Tolle an diesem scheiß Klimawandel, dass du Außengastronomie bis Mitte September besuchen kannst, ohne dass du irgendwie erfrierst. Und wir waren in einem thailändischen Restaurant in Berlin im Prenzlauer Berg mit dem Namen Kwan. K-H-W-A-N. So, Regional Thai Cuisine und Woodfire Barbecue.
Okay.
Super. Das beste thailändische Essen, das ich außerhalb Thailands bisher gegessen habe.
Okay.
Also, ich war wirklich beeindruckt. Das war echt so. Wir haben dann irgendwie hier teilt eure Teller, Dingsi. Wir haben dann halt so vier Speisen bestellt. Ein Fleisch, ein Fisch, ein Salat und ein Gemüse. Und, gut, es ist fast 20 Jahre her, dass ich in Thailand war. Aber nichtsdestotrotz.
Oh ja, doch schon, ja?
Ja.
Wahnsinn.
Das ist
Wahnsinn,
irre, ne?
Wahnsinn. Ja,
total. Nichtsdestotrotz, das hat wirklich da so geschmeckt, wie ich erwarten würde, dass thailändisches Essen schmeckt, nachdem ich es in Thailand selber kennengelernt habe.
Mhm. Okay.
Also wirklich toll. Kwan. In Friedrichshain, wer in Berlin lebt, am RAW-Gelände ist das. Und die haben auch eine relativ große Terrasse. Also man, ne, wenn man so wie ich sich weigert, in Restaurants zu gehen, solange es keinen Impfstoff gibt, da funktioniert das. Da kann man halt echt gut sitzen. Ja.
Ja.
Also Kwan, okay. Kann echt empfehlen. Super.
Ja. Ich war einfach nur vorhin, weil ich schon seit
bei Megas,
nee, halb,
wir haben jetzt hier
halb acht im Büro saß.
Wir haben jetzt hier der Megas in Kreuzberg, der hat jetzt ein Bike-In. Kannst du mit dem Bike reinfahren, mit dem Fahrrad und dann essen.
Okay. Ich war einfach gegenüber in der kleinen Brunnenstraße. Genau. Und da habe ich mir eben auch einen Halb-Quevri-Wein sozusagen mitgenommen, nämlich den Silvaner Nackt von Andreas Schumann vom Weingut Odinstal, der eben den Silvaner in einem Weinberg stehen hat, den er seit 2012 nicht mehr beschnitten hat. Also normalerweise beschneidet man die Pflanzen ja, ne? Also weil die Reben ja recht stark wachsen und es gibt aber eben auch eine Idee davon, dass sich so ein Weinberg auf Dauer selbst reguliert, ja, also dass der eben nicht zu viel Trauben hat, dass er nicht einfach immer weiter wächst. Und tatsächlich ist es so, der Weinberg ist jetzt 8 Jahre alt und der Weinberg ist schon 4 älter, aber er wurde seit 8 Jahren eben nicht mehr beschnitten. Und aus dem Weinberg kommt der Silvaner, der dann zur Hälfte eben im Quevri, also tatsächlich auch in den großen Quevris, die im Boden vergraben sind, direkt neben dem Weinberg eben ausgebaut wird und die andere Hälfte halt im Holz. Mhm. Und das ist halt auch, das war auch einer dieser sehr dienlichen Essensbegleiter, der allerdings auch tatsächlich solo ziemlich Spaß gemacht hat.
Also ich finde, dieser mit Zwane wird immer besser.
Ja, das finde ich auch.
Der verliert so ein bisschen seine Härte. Hm. Das wird ein bisschen weicher. Toll.
Aber er bleibt auf dieser etwas medizinischen Seite.
Ja.
Ne? Das
sind schon so
diese herben Kräuteraromen, diese medizinalen, diese jodigen Noten auch, finde ich. Ne, die bleiben da schon drin. Aber sie sind schon gedämpft. Also es ist jetzt nicht, also ich finde, der war am Anfang, als ich ihn umgefüllt habe und von der Stunde auch noch stärker jetzt. Also er profitiert sehr stark von Wärme, finde ich. Ich hatte die, bis vor einer Stunde hatte ich die Weine alle noch im Kühlschrank.
Ja.
Und diese Kühle, die verstärkt natürlich dann diese Bitternoten auch, die er dann hatte, und ich finde, das geht jetzt so langsam schön daraus.
Ja. 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 So, Rotwein war im Hochsommer, ja. Ey. Mann.
Wir sind so. Ja, aber das ist ja auch eigentlich ein gekühlt zu trinkender Rotwein.
Ja.
Der eben auch eine.
Das war Wasser übrigens, also ich bin nicht so respektlos, dass ich Wein mit solchen Geräuschen einschütte.
Ja.
Doch, bin ich.
Ja, Annalena fragt im Chat, ob das das schmeckt nach Porst. Und ich frage mich gerade, ob Porst das gleiche ist wie Porse. Weil Porse kenne ich, das gibt's hier in Norddeutschland.
Vielleicht schreibt sie auch einfach nur Prost. Ah nee, doch, der schmeckt nach Porst.
Nee, der schmeckt nach Porst. Ja, okay. Und das hört sich ja ähnlich an wie Porse. Und Porse ist halt so ein Gewächs, was es hier so auch in Heidelandschaften gibt und aus denen die Dänen oder auch die Norddeutschen teilweise eben auch Bier brauen, witzigerweise wieder. Genau. So, Wein Nummer 3, also rot. Aus der Rebsorte Schafkapito, Mittelgeorgien, mit einem so bis 2 bis 3 Wochen Mazeration im Quevri und dann eben 11 Monate Ausbau.
Mhm. Sag nochmal, was ist Mazeration?
Vergärung.
Okay. Warum sagst du denn nicht Vergärung?
Ja, weil ich mal so sage.
Weil ich Profi bin.
Ah, ja, genau.
Wir sind auf Twitter, hat uns jemand gefragt, was bedeutet eigentlich kühl servieren? Eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank? Aber was ist kühl?
Es kommt auf die Umgebungstemperatur an, aber kühl servieren, also ich, für mich ist kühl servieren so bei 12, 13 Grad. Das ist für Leute, die es gewohnt sind, Budweiser aus dem Eisfach zu trinken, ist es natürlich schon recht warm. Aber ich finde halt, dass das Wein, der gut ist, nicht zu kalt getrunken werden
sollte. Das Schlimme an Budweiser aus dem Eisfach ist, es schmeckt nach nix und es macht noch nicht mal richtig besoffen.
Nee, genau. Also das gilt ja für alle Industriebiere, vor allen Dingen aus den USA, ja, die dann auch noch mit Mais sozusagen gebraut sind. Für die gilt das ja alle. Ich meine, Cola schmeckt ja auch am besten, wenn es nicht zu stark nach irgendwas schmeckt.
Genau.
Also auch also ein bisschen Cola weniger als nichts. Super, ja, genau. Genau. Und bei Weinen ist es halt, trifft das natürlich auch auf viele Weine zu, aber auf gute Weine, finde ich, sollte, ein guter Wein sollte halt nur kühl serviert werden. Und das sind für mich so 12 Grad etwa. Ja. Ja. So die Ecke. Also ich glaube, die, also wenn du jetzt im Sommer natürlich den Wein eine Stunde draußen stehen lässt, nachdem er im Kühlschrank war, dann ist es schon zu warm. Ne? Mhm. Also das geht ja dann recht schnell. Also. Ja. Genau, das sind hier jetzt, bei diesem Wein sind es mehrere Winzer. Mhm. Im Prinzip eine kleine Gemeinschaft von Winzern. Mit zwei Leuten, die das sozusagen leiten. Und es sind tatsächlich mittlerweile viele auch, die also die Naturwein, also nicht einfach nur sozusagen die Idee haben, Naturwein zu machen mit möglichst wenig Intervention. Das ist ja sozusagen die Idee von Naturwein. Wobei natürlich man das immer diskutieren kann, was wenig Intervention ist, weil natürlich für unser eins ist natürlich Quevri schon Intervention, weil es überhaupt nicht unseren üblichen Maßstäben von Weinmachen entspricht.
Ja.
So. Und natürlich ist der Ausbau in Quevri oder in einer Tenaya oder so, also in einer Amphore, prägend, also da prägt sozusagen erstmal die Ausbauart den Wein, gerade wenn er jung ist.
Ja.
Aber was die halt auch machen mittlerweile, auch in Georgien tatsächlich eben, sich zertifizieren zu lassen, Bio oder Biodünn, um eben auch sozusagen klar zu machen, dass sie eben
Kackhörnchen vergraben.
Ja, dass sie einfach nach bestimmten Prinzipien arbeiten und man sie eben auch so darauf kontrollieren kann.
Ja.
Das finde ich schon, finde ich sehr gut letztlich und wichtig. Also eben jetzt nicht nur Demeter, sondern eben auch nach Bio-Standards, keine Ahnung, Ecovin oder so zu arbeiten und zu sagen, hey, in Georgien kann das eh kaum jemand kontrollieren, da kannst du ja nur darauf vertrauen, ne? Aber die meisten Winzer kennst du natürlich nicht, du bist nie da gewesen. Ja. Und dann finde ich es auch gut sozusagen, dass das auch möglich ist, ja. Ja.
Er ist also zumindest, wahrscheinlich was liegt es auch daran, dass er rot ist. Er ist in der Nase schon mal wesentlich gefälliger und er riecht halt viel mehr, ne? Also, das ist halt, ein Wein, der riecht nach Frucht und nach roter Frucht.
Ein Wein, der nach Wein riecht.
Ja, genau. Die anderen haben ja auch nach Wein gerochen, aber halt.
Ja.
Nach anderem Wein.
Ja, ich meine es auch nach den üblichen Maßstäben. Also viel stärker, genau, nach den üblichen Maßstäben riecht, ne?
Ich finde den eigentlich unauffällig in der Nase, so.
Ja.
Ne? So ein bisschen so. Ja, unauffällig. So ein bisschen geröstetes Brot.
Ja, ich finde, es ist so diese schön säuerliche Seite von roten Beeren. Also, ne, da ist eine knackige Kirsche mit drin. Ja. Da ist auch so ein bisschen, eben so ein bisschen Granatapfelsaft mit drin sozusagen, bisschen Johannisbeere mit Strünken mit drin, also es hat auch so dieses Kernige so ein bisschen, finde ich, mit dabei.
Aber trotzdem so eine Süße, ne? Also ich finde, er riecht nicht sauer.
Ja. Nee, also man merkt sozusagen die Frische, finde ich, die man bei sauren Beeren hat, aber man, genau, er hat auch so eine Süße, fast so eine Süße von einem Hefeteig mit
drin. Ja, genau, ja.
Also ich finde gar nicht mal
Süße vom Hefeteig, sondern tatsächlich, das trifft gut. Ne? Riecht nach Donauwellen, lese ich im Chat. Sauerkirschjoghurt.
Mhm. Ja, das finde ich auch, finde ich gut. Er hat ein bisschen was Laktisches auch mit dabei. Also dieses, irgendwo zwischen
Vanille.
Zwischen Joghurt und einem Pudding oder so. Mhm. Also irgendwo ist da so eine leicht laktische Note mit dabei. Mhm.
So, gucken wir mal. Angenehm kühl.
Ja, finde ich auch.
Könnte aber auch ein paar Stündchen in der Karaffe, in der Karaffe verbringen. Das würde ihm, glaube ich, auch noch gut tun.
Ich weiß gar nicht, ich würde den, glaube ich, so tatsächlich so mehr oder weniger aus dem Kühlschrank raus wegtrinken.
Ja, mir hat er ein bisschen viel Pelz.
Okay, ne, finde ich
aber
jetzt
ich
nicht
bin
so.
Ja, ich habe da ja eh ein Problem.
Du hast ja ein Pelzproblem, ja. Ich müsste mal zu, wie heißt das, Peter? Nee.
Nackt zu Peter, genau.
Nackt zu Peter. Petra, Peter, nee.
Peter Porté.
Also was er hat, und das finde ich schön eigentlich, das ist dieses diese erdige Komponente, also sehr, eigentlich, also es ist ein sehr bodenständiger Wein, finde ich. Und
ja.
Das mag ich schon, ne? Also er hat diese saftig frische Frucht auf der einen Seite. Der hat noch so ein, wie du sagst, leicht pelziges Tannin hat er noch dabei, aber das ist halt, ich finde, das ist so ein Ausdruck von so einem jungen, frischen Tannin. Mhm.
Wo sind wir denn? Wo sind wir denn?
Und er hat diese
2018.
Diese so ein bisschen so Noten von Strünken hat er mit dabei. Was ja auch kein Wunder ist, weil das Ganze ja auch sozusagen mit in der Quäverie landet.
Also ist jetzt nicht. Ich habe es ja eh nicht so mit Rotwein. Der ist okay, der ist gut, ich würde den nicht zurückgehen lassen und mich hinterher auch nicht beschweren, aber ich finde den so normal irgendwie.
Ja, es ist.
Also ich bin vielleicht auch ein bisschen versaut jetzt durch die beiden Dinger vorher, aber der ist mir eigentlich zu normal.
Ja, Annalena sagt im Chat, genau, es ist, nach den komplexen Weißen findet sie das ganz angenehm.
Okay, verstehe.
Ja. Ja, vielleicht.
Aber den kann man auf den Tisch stellen und dann sich damit so langsam zulaufen lassen. Ne? Eine Pizza dazu.
Ja, ich finde, es ist auch wieder ein Wein, zu dem ich gerne was essen möchte.
Ja.
Der Scholtern fragt, ob er
Soltan übrigens, habe ich eben eben recherchiert.
Okay. ob er mit Cabernet Franc vergleichbar wäre. Ich finde, Cabernet Franc ist so ein tendenziell für mich jetzt so ein Wein, den ich auch so einfach wegtrinke. Ne? Das sind so, also im einfachsten Fall ist Cabernet Franc einfach so ein Vin de Soif, so einer, den man einfach so auf den Tisch stellt und trinkt. Jetzt in dem Fall würde ich sagen, es ist wieder ein Wein, den ich einfach gerne zum Essen trinken möchte. Also da würde ich ganz gerne irgendwie schon eine Brotzeit mit dazu haben auch.
Ah, Brotzeit. Ja. Ich muss mir auch mal angewöhnen. Ich hab ja aufgehört, so regelmäßig Brot zu backen, weil ich davon so fett geworden bin. Ich muss mir echt mal angewöhnen, zu den Sendungen irgendwie was zu backen, dass wir dann wenigstens schön was zu knabbern haben die ganze Zeit. Das wird ja jetzt auch im Winter, falls der kommt, im Moment sieht's ja nicht danach aus, wird's ja auch wichtig.
Ja. Ja, spannend.
Also er ist lecker, aber haut mich jetzt nicht um. Also ist es so, so ein Wein halt, ne? Ja.
Ja.
Ich glaube, so viel und so lange haben wir seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr nur gerochen und geschmeckt und überlegt, was es sein könnte. Finde ich ganz schön.
Ja, finde ich auch gut. Das war auch so ein bisschen meine Idee dabei, weil das ist natürlich,
also ich meine,
ne? Nee, gar nicht. Aber das ist, das sind einfach Weine, die, also zum einen polarisieren mit Sicherheit und zum anderen einfach für sich genommen einfach total ungewöhnliche, eigenständige, solitäre eigentlich sind.
Ja.
Und ich glaube, man mag, also ich glaube gar nicht, dass man unbedingt den Stil mögen oder nicht mögen muss, also jetzt sozusagen diese Ausbauart. Es gibt ja Leute, die lehnen sowas grundsätzlich ab, aber ich finde, dass es hier nochmal viel stärker sozusagen auf den einzelnen Wein ankommt, weil er für sich genommen einfach nochmal viel mehr so ein Charakterdarsteller ist, als es jetzt bei einem üblichen Riesling oder Grauburgunder oder was auch immer der Fall ist, ne? Die hierzulande der ja eher stromlinienförmig ausgebaut werden und man mehr oder weniger weiß, was man erwarten kann. Selbst auch bei den handgemachten Sachen, die wir sonst so probieren im Laufe der Jahre, ist das hier einfach nochmal was anderes, weil ich finde, das ist in dieser Form immer noch mal viel mehr auch ein Vabon-Spiel, was die Winzer betreiben. Weil ich meine, du schmeißt halt alles in die Quaverie rein und du musst halt vorher schon sehr sauber gearbeitet haben, natürlich im Weinberg, sonst wird das nichts in der Quaverie, ja. Ne? Wirst da nicht mehr viel
also retten kannst du da nichts.
Steuern können. Ja, retten nö, retten kannst du da nichts. Ja, das muss vorher, also da muss wirklich alles vorher gelaufen sein, so wie das ja auch die Idee ist, sozusagen, dass man im Keller nur noch so ein nur noch so ein bisschen mit dabei ist, ja.
Ja.
Das ist ja eigentlich die Idee vieler handwerklich arbeitender Winzer, dass man eben nur noch begleitet.
Ja.
Und das ist ja hier schon der Fall. Noch viel stärker als bei uns, jetzt bei den Winzern, die sozusagen handgemachte Weine machen. Mhm. Ja. Und das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen.
Also ich,
dann eben auch noch mit dieser ganzen Vielfalt an Rebsorten, die sie da eben auch haben.
Ja. Ich bin also so beeindruckt von den Weißen, von den beiden Weißen, dass ich,
ja.
Also ich habe jetzt, während wir hier die Sendung gemacht haben, mir einen Warenkorb zusammengeklickt bei Soltan.
Ja, das ist doch gut.
Das, also, wieso ist denn jetzt der Warenkorb leer? Das ist ja auch falsch irgendwie. Naja, egal. Muss ich halt nochmal gucken. Ich muss da unbedingt mehr von trinken. Hey. Also das hatte ich lange nicht, dass ich gedacht habe, oh doch, das letzte Mal, als ich das gedacht habe, war Chenin Blanc. Mhm. Als ich meinen ersten Chenin getrunken habe, habe ich gedacht, davon muss ich mehr probieren. Das ist was Besonderes. Das wird mich flashen. Und so ist es auch gewesen. Also bisher hat mich auch jeder Chenin sehr, sehr befriedigt, sagen wir mal.
Das machen wir tatsächlich dann in der nächsten und übernächsten Sendung wieder.
Entschuldige mich kurz. Woohoo! So, da bin ich wieder.
Hm.
Ja.
Ja.
Warum ist denn jetzt mein Warenkorb leer? Was ist denn das hier?
Ja, und ich glaube, der Soltan hat ja auch noch einiges vor. Also da kommen irgendwie auch noch neue Sachen irgendwie im Herbst. Und was er gerade auch schreibt, das sind manchmal nur 150 Flaschen pro Rebsorte, die da irgendwie produziert werden. Häufig irgendwie sowas zwischen 400 und 800. Also es sind immer sehr kleine Mengen. Und ich denke, das sind einfach auch Weine, die in dieser Form einfach nicht reproduzierbar sind.
Ne? Ja.
Weil da einfach so viel Eigenständiges passiert, dass die von Jahr zu Jahr, ich meine, wir haben hier natürlich auch die Jahresschwankungen, klar, aber ich glaube, dass da einfach das von Jahr zu Jahr immer auch noch mal viel stärker differenziert.
Ja.
Ja. Und das macht es schon sehr spannend. Also ich finde das finde es super spannend, das Thema. Muss ich schon sagen.
Und es wird nicht auch besser.
Einfach,
Soltan halt schreibt gerade, im späten Herbst kommen 32 neue Positionen. Viele Weine auch aus Westgeorgien.
Ja.
Wer soll denn das alles trinken?
Ja, du unter anderem.
Schwein.
Ja. Ja. Nee, und schön ist ja auch tatsächlich, dass das so funktioniert. Also dass diese alte Weinkultur auch eine Chance hat, ja. Also dass es dann doch genügend Leute auch gibt, die das trinken wollen, so dass es sich für georgische Winzer lohnt, das auch zu tun.
Ja.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, weil das ist ja schon ein recht aufwendiger Prozess.
Und es scheint aber auch so ein Trend gerade zu geben zu georgischem Naturwein, erzählte Soltan, dass irgendwie vor allen Dingen die Amerikaner, wenn ich das richtig verstanden habe oder mich richtig erinnere, ich war natürlich mal wieder im Stress, als ich bei ihm war, dass gerade die Amerikaner wie blöd einfach alles kaufen würden, weil georgischer Naturwein, ich zahle jeden Preis. Irgendwie. Was ich auch ganz cool finde, weil die sollen sich ruhig dumm und dusselig verdienen. Ich finde das immer super, wenn Leute sich dumm und dusselig verdienen. Ja.
Ja, vor allem was mit was wirklich Eigenständigen.
Ja.
Das ist ja schön. Ja. Ja. Ja, schön.
Ja. Dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Gehen wir jetzt nach Hause. Ja.
Schon, ja.
Nee, ich nicht.
Ah ja, ich schon.
Ich muss mich noch aufs Fahrrad schwingen.
Dann gehe ich jetzt noch nebenan. Das ist meine Frau. Mit der trinke ich jetzt. Was trinke ich mit der? Irgendein Riesling, damit die anderen noch ein bisschen in der Flasche stehen können, sonst haben wir wieder ausgesoffen. Was hast du gesagt? Nächste Sendung? Haben wir eigentlich einen Termin für die nächste Sendung schon ausgemacht?
Also wir haben einen Termin, oder? Ja, und zwar am 14. Oktober.
14. Oktober, alles klar.
Genau, und genau, wir werden Loire trinken und ich mache das mal diesmal wieder so, dass man für Oktober und für November zusammen oder einzeln bestellen kann. Also wir machen einfach mal zwei Monate hintereinander das gleiche Anbaugebiet und Loire einfach, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Ja. Und du ja sowieso auch.
Ich ja so genau. Also genau. Es ist ein Wunder, dass ich nicht schon da wohne. Nee, ist eigentlich kein Wunder. Was soll ich da?
Genau. Italien müssen wir einfach mal weitermachen und
Georgien müssen wir auch gucken, irgendwann mal weitermachen.
Ja, finde ich auch. Machen wir auch. Ja. Und überhaupt diesen ganzen Raum auch nochmal so ein bisschen. Ist ja schwierig. Also auch Türkei zum Beispiel hat ja ähnlich viele Rebsorten, autochthone Rebsorten, aber
was ist denn eigentlich noch weiter südlich? Also Libanon?
Ja, Libanon ist auch total spannend. Libanon ist ja vor allen Dingen bekannt durch Chateau Musard. Das ist eines der Weingüter, also eines der Top-Weingüter überhaupt, würde ich sagen. Also es ist ein sehr anerkanntes Weingut. Aber es gibt noch eine ganze Menge anderer sehr guter Weingüter im Libanon. Kann man sich auch mal mit beschäftigen. Also es ist jetzt so ein bisschen auch wie bei Georgien. Also wir machen ja auch gerne mal eine Sendung, wo ein Wein dann 8 oder 9 Euro kostet. Das findest du hier nicht. Und der Sultan hat ja jetzt auch irgendwie knapp 20% Nachlass gegeben. Ja,
krass.
Damit das hier auch irgendwie im Lot bleibt, sozusagen, weil wir ja einfach auch nicht zu teuer werden wollen. Ja. Aber das sind halt dann auch Sachen, die die einfach aufwendiger zu produzieren sind und hier hinzubekommen sind und so weiter. Hm. Und entsprechend ist es dann auch teurer. Ja. Ja. Aber ja, wir haben noch viel vor. Die Weinwelt ist noch weit.
Wenn alle anderen Rindproduktionen schon eingestellt sind,
wir trinken weiter.
Einmal im Monat. Und je nachdem, was die Pandemie über den Winter bringt, erhöhen wir einfach die Schlagzahl, weil auch irgendwie Spaß gemacht.
Stimmt.
War auch irgendwie anstrengend, aber irgendwie Spaß gemacht. Jetzt gehen wir wirklich nach Hause, beziehungsweise beenden diese Sendung. Christoph, vielen Dank.
Dank dir, Holgi.
Und danke euch für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.